Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marie-Claire Koch und bei Heise Online Redakteurin für digitale Gesundheitsthemen.
In dieser Folge gibt es einen kleinen Rückblick mit Einblicken von der DEMEA, der Leitmesse für die IT-Branche im Gesundheitswesen. Wieder einmal sind viele Reformen und Digitalprojekte in Arbeit, zum Beispiel die Notfallreform oder das Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen und die Anbindung an den europäischen Gesundheitsdatenraum und die ID-Wallet. Das ist eine virtuelle Brieftasche zum Ausweisen. Aus der Politik kommen jetzt deutliche Worte, denn es muss dringend gespart werden. Sie hofft auf eine effizientere Versorgung dank digitaler Steuerung, bei der die elektronische Patientenakte zum zentralen Herzstück werden soll. Gleichzeitig wächst der Druck auf EU-Ebene. Und auch der Satz, Daten sind das neue Öl, ist wieder gefallen. Doch während neue Gesetze und Plattformen entstehen, stellen sich viele die Frage, wie weit ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen tatsächlich gekommen? Im Vorfeld der Messe hatte ich mit Matthias Meierhofer gesprochen. Er ist Chef der Meierhofer AG, die Kliniksoftware anbietet. Thema war der Umzug der DEMEA von Berlin nach München und der Streit mit der Messe Berlin, die parallel eine Konkurrenzveranstaltung plant. Hier und da war der Konflikt auch auf der Messe spürbar. Zu den Herausforderungen rund um Interoperabilität, also dass Systeme Daten untereinander austauschen können, und den EHDS, habe ich Michael Gillissen befragt. Er ist Teamleiter der Technikabteilung bei der Duria EG, einer Herstellerin von Praxisverwaltungssystemen.
Genau, also der Gesetzentwurf ist erstmal nur ein Entwurf und wir müssen da schauen, dass da einige Punkte noch nicht ganz konkretisiert worden sind. Es gibt einigen Interpretationsspielraum und der muss natürlich noch kommentiert werden und auch eventuell dann klargestellt werden, sodass da für die Branche Klarheit herrscht, wie Daten bereitgestellt werden können und müssen. Wir wollen natürlich, dass Interoperabilität überall genutzt wird, um eben Datenflüsse zu optimieren und da müssen die Spielregeln für alle gleich sein und da müssen wir schauen, dass das entsprechend im Gesetzentwurf dann zur Geltung kommt.
Und ist da generell die Anbindung an den EHDS bis 2029 machbar?
Eine sehr spannende Frage. Man muss sagen, in den letzten Jahren hat man gemerkt, dass Umsetzung im Gesundheitswesen immer ein bisschen länger dauern. Das liegt natürlich auch an der Komplexität. Wir wollen natürlich keine fehlerhaften Module reinbringen, sondern die sollen natürlich schon qualitätsgesichert auch dann zur Verfügung stehen. Und meiner Meinung nach ist es dann so, wenn es ein bisschen länger dauert, ist es besser für die Versorgung.
Auf die Hersteller kommen einige Pflichten zu, da sie die Daten interoperabel bereitstellen müssen. Manche Daten müssen aber auch zentral von einem Anbieter bereitgestellt werden, zum Beispiel beim E-Rezept-Fachdienst durch IBM. Das soll der EU-weiten Versorgung mit Medikamenten dienen, wenn man beispielsweise im Urlaub ist, aber natürlich auch der Forschung. Um all diese Dinge durchzusetzen, soll die Gematik, die für die Digitalisierung im Gesundheitswesen verantwortlich ist, mehr Durchgriffsrechte bekommen. Unter anderem darüber habe ich auch mit Andreas Straußfeld, CEO von Bitmark, gesprochen.
Das finde ich grundsätzlich tatsächlich einen guten Weg, dass man der Gematik diese Kompetenz auch einräumt. Ich habe ja immer wieder betont, dass ich die Gematik nicht als Produkthersteller und Betreiber sehe, aber als hoheitlichen Wächter habe ich überhaupt keine Schmerzen damit. Sowas braucht es, ganz klar. Wenn die Gematik jetzt klarere Befugnisse kriegt, auch Sanktionen auszusprechen, glaube ich, sind wir hier insgesamt auch auf einem guten Weg zu sagen, gleiches Recht für alle, klare Spielregeln, eine zentrale Stelle, die die Hoheit hat darüber. Das finde ich vom Grundsatz her passend.
Ähnlich sieht das auch die Gematik selbst. Einer der geschäftsführenden Floriane der Gematik, Florian Fuhrmann, beschrieb das Gesundheitswesen auf der DEMEA mit einer Orchestermetapher, wobei die Gematik für die Bühnentechnik zuständig ist. Wie die Reformen beispielsweise beim Primärversorgungssystem aussehen werden, wird noch verhandelt. Während Politik und Selbstverwaltung noch über Zuständigkeiten und Standards diskutieren, sind Systeme wie ChatGPT im Einsatz. Meko will die Abläufe und die Kommunikation in Kliniken mit intelligenter Software vereinfachen. Mehr dazu erklärt Katharina Jäckel von Meko.
Wir machen Kliniksoftware und innerhalb unserer Kliniksoftware bieten wir unseren Usern die Möglichkeit, an sich selbst Agenten zu erstellen. Und die Agenten, die erledigen einfach im Hintergrund Jobs für die User. Und die User können Ärztinnen sein, Pflegepersonal, auch Medizincontrolling oder ApothekerInnen und erledigen das, was man nicht ständig auf dem Schirm haben möchte, sondern was im Hintergrund einfach mitlaufen soll. Die haben Zugriff auf die Kliniksoftware und können dann zum Beispiel Jobs für diese Agenten anlegen. Also zum Beispiel kann eine Ärztin für eine bestimmte Patientengruppe, zum Beispiel für alle Patienten ihrer Station, die Aufgabe anlegen, dass eine Sepsisüberwachung gestartet werden soll. Das heißt, der Agent prüft dann im Hintergrund einmal, ob neue Labordaten reinkommen, also ob zum Beispiel das CRP ansteigt, gleichzeitig werden Vitalwerte überwacht und sobald die im Zusammenspiel auf eine Sepsis hindeuten, schaltet sich dann hier Valmet dann ein und bewertet einmal erstens die Werte, die auffällig sind, schaut auch nach, ob es schon eine Therapie gibt und erstellt eine Bewertung, die dann ein echter Mensch nochmal sich anschauen muss, um zu schauen, was die nächsten Schritte sind bei der Sepsis und macht auch Therapievorschläge oder sowas. Und unsere Agenten nutzen unterschiedliche Tools. Also einmal kann die KI ins Spiel kommen. Es könnten auch einfach Aufgaben erstellt werden oder Zusammenfassungen gemacht werden. Wir haben ein AMTS, das Medikamente zum Beispiel überprüft. Das heißt, wir haben so einen unterschiedlichen Werkzeugkasten, der genutzt werden kann. Professor Valmet kennt die Leitlinien einer Klinik oder auch allgemeine Leitlinien, hat Zugriff auf ganz unterschiedliche Dokumente, zum Beispiel auch die Befunde der PatientInnen. Genau, und kann dann aus allen Informationen, die ganz breit vorliegen, herausfiltern, erstens, was wichtig und relevant ist, und dann daraus medizinische Vorschläge machen. Also immer dann, wenn es praktisch die Grenze zu Medizinprodukt überschreitet, weil es Therapievorschläge sind oder Bewertungen sind und nicht nur Dokumentation oder Zusammenfassung, kommt bei uns Valmet ins Spiel. Und vorher macht es unsere Software. Und immer wenn wir eben in diesen Medizinproduktbereich reinkommen, greift dann Professor Valmet oder das AMTS. Also immer dann holen wir uns das Werkzeug Medizinprodukt.
Das ist auch in der Intensivmedizin ein Thema. Über Plattformen werden beispielsweise Vitaldaten für die Telemedizin zugänglich gemacht, um beispielsweise Spezialisten aus der Ferne hinzuzuziehen. Mehr dazu erklärt Mona Kantsch von Clinomic.
Wir haben bei Clinomic eine intelligente Datenplattform für den Bereich Critical Care, das heißt für die Anwendung auf der Intensivstation und in der Anästhesie, die Mona heißt. Und Mona als System bringt es zustande, dass man nicht nur digital dokumentieren kann, sondern der Input, den man dokumentiert, genauso wie die Daten aus den angeschlossenen Medizintechnik, das heißt aus den Vitalmonitoren und aus den Beatmungsgeräten, intelligent genutzt wird. Das heißt, es wird in intelligente Aufgabenlisten beispielsweise übertragen. Außerdem agieren wir jetzt auf eine Plattform. Das heißt, wir können hier auch smarte KI-Algorithmen zum Beispiel zur Sepsisprädiktion ganz einfach mit integrieren.
Also, dass man schneller eine Blutvergiftung erkennt.
Korrekt, dass man schneller eine Blutvergiftung erkennt oder auch schon akutes Nierenversagen vorhersehen kann. All solche KI-Algorithmen können wir sehr einfach integrieren in die Plattform. Außerdem ist in der Plattform auch schon mit integriert ein Telemedizin-Modul, sodass man auch Teleintensivkonsile geben kann oder erhalten kann.
Also dass dann der Arzt aus der Ferne zugeschaltet wird und man dann sagen kann, hey, wir haben hier einen speziellen Patienten mit folgenden Symptomen. Können Sie auch noch mal oder kannst du auch noch mal gucken?
Genau, und das Spannende daran ist, dass der Arzt nicht nur seine Diagnostik bzw. Therapieentscheidung auf dem fällen muss, was ihm quasi mitgeteilt wird über Audio und Video, sondern er hat auch noch einen vollen Zugriff auf die Daten, die vorliegen, sodass er einfach ein ganzheitliches Bild des Patientenzustandes bekommt und so die bestmögliche Versorgungsqualität auch gewährleisten kann. Das ist das, was wir mit Mona als intelligente Datenplattform für den Bereich Critical Care machen. Gleichzeitig haben wir noch ein zweites Produkt, das haben wir jetzt ganz neu, das heißt Elaine. Elaine ist eine KI, ähnlich oder kann man sich vorstellen wie Gemini oder auch ChatGPT. Allerdings natürlich datenschutzrechtlich auch okay. Und das Besondere an Elaine ist, dass es ihnen auch Antworten geben kann, basierend auf ihrem klinikinternen Wissen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise etwas fragen würde, wie verlege ich einen VIP-Patienten in meinem KISS-System oder auch, wie eskaliere ich eine Antibiotikatherapie bei Sepsis. Wenn Sie das jetzt irgendwie einfach in Gemini oder in ChatGPT fragen würden, würden Sie eine Antwort bekommen. Die könnte gegebenenfalls halluziniert sein, weil diese Systeme sich das einfach aus allen Sachen, die Sie im Internet finden, zusammensuchen und zusammenschneiden. Unser System, Elaine, basiert sich wirklich auf dem, was in Ihrer Klinik als Wissen hinterlegt ist. Das heißt, auf alle SOPs, gegebenenfalls auch Handbücher von Software-Dokumentation und hat so eine validierte Antwort, die auch mit Quellverweisen hinterlegt ist, sodass Sie das jederzeit nachlesen können, dass das auch validiert ist und von Ihrer Klinik so vorhergesehen ist, diese Antwort. Des Weiteren trainieren wir auch das Wissen. Das heißt, wir enden nicht da, dass wir Ihnen eine Antwort zur Verfügung stellen, sondern das System deckt auch Wissenslücken auf und kann dann auch über Online-Trainings dieses Wissen generieren und trainieren. Und was aber viel wichtiger ist, was Mona sicherstellt, ist, dass die wirklich abrechnungsrelevanten Daten auch durchgehend erfasst werden, sodass zum Beispiel Beatmungsstunden wirklich dokumentiert werden und dann durchs Medizin-Controlling auch abgerechnet werden.
Okay, was ja auch für die Wirtschaftlichkeit der Häuser sehr wichtig ist.
Ja. Genau, eine Besonderheit an Mona ist außerdem, dass wir ein FHIR-basiertes CDR haben. Das heißt, alle Daten, die dort dokumentiert werden, die können danach auch strukturiert extrahiert werden und genutzt werden für Forschung und Entwicklung, zum Beispiel für die Entwicklung von KI-Algorithmen, denn KI-Algorithmen brauchen ja Daten oder setzen auf Daten auf. Und da braucht man einfach eine gute Datenbasis, Datenstruktur drunter und die schaffen wir mit unserem FHIR-basierten CDR in der integrierten Plattform.
Das ist ja auch für den europäischen Gesundheitsdatenraum wichtig.
Korrekt, und da sprichst du auch schon was richtig Spannendes an, denn der EHDS hat sich ja zum Ziel gesetzt, quasi diese Daten zusammenzuführen. Wir setzen das konkret auch schon in einem Projekt um. Und zwar nennt sich dieses Projekt, das ist eines von zwei aktuellen Projekten auf dem intensivmedizinischen Level. Das Projekt heißt ICU Data for EU. Dort sind wir die Datenplattform für die Zusammenführung von ICU-Daten von verschiedenen europäischen Krankenhäusern. Das heißt, auf unserer Datenplattform werden diese Daten zusammengeführt, sodass man die dann im Rahmen des EHDS auch die Voraussetzungen erfüllt dafür.
Zufällig bin ich auch über den Stand von ESMED gestolpert. ESMED steht für Strukturierte Medizinische Ersteinschätzung in Deutschland. Das ist ursprünglich eine Software aus der Schweiz, die bei der Patientenhotline 116, 117 und im Patientennavi eingesetzt wird. Da ich eh schon da war, habe ich dann noch kurz mit Tobias Herrmann, dem Chef von ESMED, gesprochen.
ESMED ist, wie schon gesagt, Strukturierte Medizinische Ersteinschätzung. Das ist ein webbasiertes Tool, um es bei Akutbeschwerden zu nutzen, um zu entscheiden, wie dringlich muss ich eigentlich versorgt werden und von welcher Versorgungsstruktur. Es stammt, wie gesagt, ursprünglich aus der Schweiz, gibt es mittlerweile seit 8 Jahren auch in Deutschland. Und ja, wir haben eigentlich zwei verschiedene Varianten. Die eine ist die für medizinisches Fachpersonal, die zum Beispiel in Callcentern genutzt wird, aber auch in Arztpraxen oder zukünftig integrierten Notfallzentren. Und die andere ist die Patientenvariante, den Chatbot, den vielleicht die eine oder andere Person schon mal ausprobiert hat, die über 1167.de verfügbar ist, wo man eine Selbsteinschätzung machen kann und am Ende eben eine Empfehlung bekommt, wie dringlich muss ich eigentlich wann von wem versorgt werden.
Und Sie sind ja auch als Medizinprodukt zertifiziert. Welche Teile betrifft das?
Das betrifft das gesamte Produkt, also sowohl das medizinische Regelwerk, das ist ein neuronales Netzwerk, aber keine KI im engeren Sinne, sondern im weiteren Sinne. Es ist komplett selbst gepflegt und lernt nicht selbst sozusagen. Das ist Teil des Medizinproduktes, aber auch die GUI, also die Oberfläche, auch Teil des Medizinproduktes. Deswegen sind Kunden von uns, die das Produkt nehmen, die sprechen nicht nur unsere API an, sondern binden auch unsere Benutzeroberfläche ein. Also auch das, was man im Browser beispielsweise sieht, ist alles Teil der Zertifizierung. Also es gibt natürlich KVen, die haben es nutzen es stärker und andere weniger stark. Wir haben das 2019 eingeführt im Rahmen von einem Innovationsfondsprojekt Demand und haben das ausgetestet, damals in 11 KVen. Wir haben die besondere Situation gehabt für so ein Projekt, dass der Gesetzgeber im Rahmen des TSVG definiert hat, dass die KVen an der 11667 eigentlich verpflichtet sind, an der Rufnummer eine Ersteinschätzung durchzuführen seit dem 01.01.2020. Insofern müssen es eigentlich bei der Ersteinschätzung von Akutfällen die KVen nutzen, eben schon seit damals, also mittlerweile über 6 Jahren. Und deswegen ist es auch in allen KVen im Einsatz. Deswegen sage ich, es wird unterschiedlich genutzt. Es kommt natürlich darauf an, wie der Prozess ist sozusagen. Wenn man dort anruft und einfach sich nur dafür interessiert, wo die nächste Notdienstpraxis ist, da ist nicht zwangsläufig gesagt, dass man da auch eine Ersteinschätzung bekommt. Wenn man aber sagt, man hat akute Probleme und weiß nicht was, dann wird unser Tool im Hintergrund vom Fachpersonal genutzt und die Fragen gestellt und dann eine Entscheidung getroffen auf der Grundlage.
Das Praktische ist ja, dass man nicht unbedingt anrufen muss, sondern auch einfach einen Chat bedienen kann.
Genau, das ist natürlich hochspannend. Das haben wir nicht seit 2020 im Einsatz, aber ich glaube, der wurde 2022, 2023 gelauncht, vor allen Dingen über 1167.de. Das läuft dort unter Patientennavi online. Und wir sehen seitdem eigentlich einen stetigen Anstieg der Nutzungszahlen, auch wenn die noch nicht so hoch sind wie die Nutzung in der Telefonie. Also da haben wir fast 3 Millionen Ersteinschätzungen im Jahr bei der 11.6.11.7. Und ich glaube, beim Patientennavi sind wir im mittleren sechsstelligen Bereich hier unterwegs. Das ist auch ganz spannend, weil wir sehen, dass es da ganz unterschiedliche Use Cases gibt. Also ganz interessantes Finding von der Kollegin vom ZI ist sozusagen in der Auswertung, dass dort Menschen mit psychischen Problemen dazu tendieren, eher die Selbsteinschätzung zu nutzen. Möglicherweise wäre die Hypothese, weil die Hemmschwelle im Gespräch da dort höher ist. Also wir sehen durchaus, dass unabhängig vom Zugangspunkt sozusagen, also Telefonie als und webbasiert oder per App, einfach sinnvoll ist, dass man verschiedene Zugangswege hier implementiert.
An Feiertagen wird ja auch immer aufgestockt. Sehen Sie das auch in den Nutzerzahlen, dass dann zum Beispiel um Weihnachten rum mehr Leute die Dienste in Anspruch nehmen?
Absolut. Das ist natürlich wirklich High Season, Weihnachten und Ostern. Also wenn mehrere Feiertage aufeinandertreffen, aber auch am Wochenende natürlich, wenn die Praxen geschlossen haben. Man sieht auch die Peaks jetzt bei der 11.6.11.7 am Mittwochnachmittag und am Freitagnachmittag, wenn typischerweise die Praxen zu haben, dann steigen sofort die Nutzungszahlen.
Das Primärversorgungssystem wurde jetzt schon mehrfach von der Gesundheitsministerin angekündigt hier in Deutschland. Also wie wirkt sich das auf Ihr Unternehmen aus?
Natürlich, also es wird darauf ankommen, wie die gesetzlichen Regelungen dann im Detail aussehen werden. Wir selber sind ja sozusagen Anbieter einer Lösung. Unsere Kunden implementieren das Ganze. Ich gehe davon aus, dass in einem Primärversorgungssystem die 11.6.11.7 eine wichtige Rolle spielen wird. Wenigstens als, ich sag mal, Fallback-Szenario, wenn die Primärversorger, also die Hausarztpraxen nicht erreichbar sind, vielleicht sogar mehr. Also das sind die Pläne geben, wenn ich das richtig lese, der 11.6.11.7, ja, sehen das eine sehr starke Rolle vor. Aber ich glaube, es lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig absehen, wie sie es konkret ausgestaltet wird. Ja, also wir freuen uns natürlich, also auch vor allen Dingen, also unabhängig von der Nutzung von ESME, dass dieser Service sich in den letzten 10 Jahren oder ich glaube die Einführung war 2012, wenn ich es richtig sehe, sich so stark weiterentwickelt hat und auch natürlich von der Politik aufgrund des Erfolgs immer weiter mit Bedeutung aufgeladen worden ist. Also ich glaube, die Anfänge der Nummer, die es ja in ganz Europa gibt, aber nicht in jedem Land auch wirklich genutzt wird, waren ja sehr überschaubar. Da ging es ja vor allen Dingen erstmal um eine reine Auskunft, wo die nächste Bereitschaftspraxis ist oder der nächste Arzt Bereitschaft hat. Und ich glaube, die Einführung der Ersteinschätzung war natürlich dann schon ein Gamechanger, weil man damit wirklich die Grundlage dafür geschaffen hat, dass man Versorgungssteuerung betreiben kann. Und in der Pandemie hatte die 11.6.11.7 ja auch noch andere Aufgaben. Das ganze Impfmanagement wurde teilweise darüber abgewickelt. Der Terminservice läuft auch über die 11.6.11.7 der KV. Also es kamen immer mehr Aufgaben dazu. Und ich glaube, das wurde vielfach von den KV einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Und deswegen verwundert es mich oder uns nicht, dass auch im Kontext der Primärversorgungsreform die 11.6.11.7 hier einfach eine starke Rolle spielen soll. Im Kontext der 11.6.11.7 sind wir als Erstanschätzungstool natürlich in die bestehenden Systeme schon integriert. Und wir sind ja sozusagen auch nur ein Teil des ganzen Prozesses. Also wenn man unser System aufruft, ruft man unseren Server auf und springt auf unsere Web-Umgebung, durchläuft das Assessment und das Primärsystem, in das ESMED integriert ist, hat dann am Ende die Möglichkeit, die Daten abzurufen und weiter zu verarbeiten. Von daher haben wir, ändert sich für uns gar nicht so viel, weil dann beispielsweise die 11.6.11.7 die Daten jetzt auch also weiterhin auch hat, wie sie sie jetzt auch schon haben und dann es eigentlich eine Schnittstelle oder Weiterverarbeitung braucht von den 11.6.11.7 Systemen zu nachgelagerten Systemen. Von daher sind wir da, wenn dann überhaupt nur mittelbar involviert. Also es ändert sich nicht viel für uns. Also ein wichtiges Statement, glaube ich, von mir, auch wenn es erstmal ein bisschen kontraintuitiv klingt, ist, die Ersteinschätzung in einem Primärversorgungskontext ist sicher nicht das Allheilmittel, wie es auch manchmal politisch diskutiert wird. Ganz wichtig ist auch, dass unser Produkt vor allen Dingen geeignet ist für die Ersteinschätzung von akuten Gesundheitsproblemen. Das kann auch akute Beschwerden bei einem Chroniker sein beispielsweise, aber sehr, sehr viele Anfragen im Kontext von Hausarztpraxen sind ja Routineuntersuchungen beispielsweise oder auch Dinge, wo eine Ersteinschätzung überhaupt nicht unbedingt notwendig ist an der Stelle. Und ich denke schon, und das wäre auch ein klares Plädoyer, dass der Gesetzgeber hier einen Weg finden muss, dass der Zugang dazu auch weiterhin einfach und niedrigschwellig möglich sein wird, zu diesen Untersuchungen, ohne dass man eine Ersteinschätzung vorschaltet. Ich habe manchmal leider den Eindruck, dass das ein bisschen zu pauschal diskutiert wird, dass eine Ersteinschätzung da überall vorhanden sein muss. Und das sehen wir nicht so, und aber erfreulicherweise auch nicht die meisten Akteure, die in dem Bereich unterwegs sind. Und ja, ansonsten würde ich auch immer so argumentieren, dass die Ersteinschätzung ja eine Hilfestellung ist an der Stelle. Also es geht ja wirklich um Priorisierung, und wir haben das auch bei der F6, F7 erlebt. Also die wenigsten Anrufenden erleben das als Bevormundung, sondern wirklich als Hilfestellung. Ich erwähne mal ein Beispiel. Wenn junge Eltern, die verunsichert sind mit einem Kind, was nachts schreit und Fieber hat, dort anrufen und die Symptome schildern, sind die unter Umständen einfach auch sehr froh, wenn es nicht heißt, ja, dann fahrt doch bitte jetzt in die Notaufnahme, sondern wenn die Auskunft kommt, dass vielleicht keine Versorgung notwendig ist und dass sie ruhig bis zum nächsten Morgen warten können.
Parallel entstehen viele Systeme, und aufgrund der Notfallreform hoffen auch einige Anbieter, dass sie da einen Fuß in die Tür bekommen. Ein Unternehmen, was da ein bisschen herausstach, war SymptoX, das einen neuen digitalen Zugang zur Versorgung anbieten möchte. Tobias Deutsch hat mir dann erklärt, was die Produkte von SymptoX machen.
SymptoX ist ein neues Interface, das über Sprache Patientendaten erfasst und im Klartext in die medizinischen Zielsysteme schreibt. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel Anamnesedaten in einer Notfallaufnahme auf, bevor der Arzt den Patienten das erste Mal sieht, und stellen diese Daten in den Systemen bereit. Und die Mitarbeiterinnen, Ärzte, Pfleger in der Notaufnahme können halt mit den Patientendaten schon arbeiten, bevor sie das erste Mal den Patienten sehen, wissen schon, wer da vor ihnen im Wartezimmer sitzt. Bisher ist so ein Wartezimmer eine Blackbox. Da sitzen ganz viele Menschen. Ich weiß nichts über sie. Jetzt ist es so, dass das Wartezimmer ein sogenanntes vorqualifiziertes Wartezimmer ist. Ich weiß genau, wer mit welchen Beschwerden in meinem Wartezimmer sitzt und wer welche Behandlung dann im Endeffekt braucht. Und das machen wir über Sprache, weil Sprache ist der kleinste gemeinsame Nenner. Das kann eigentlich fast jeder, außer man hat halt eben eine entsprechende Behinderung. Wir lösen damit die Sprachbarriere, weil wir in 58 Sprachen sprechen können. Und wir können am Ende ganz viel Informationen bereitstellen, ohne dass jemand das manuell dokumentieren muss, aufschreiben muss. Wir erzeugen keine PDFs, die dann hinterher nicht durchsuchbar sind. Ja. Das ist im Prinzip unser Kernthema. Die gesamte Gesundheitsreform, erstmal ist es schön, dass da ganz viel Bewegung jetzt drin ist und dass auch viel Digitalisierung reinkommt. Und für uns spielt es natürlich so ein bisschen in die Karten, weil wir an einem Punkt ansetzen, den viele nicht auf dem Schirm haben, einfach Patientendaten über Sprache zu erfassen und nutzbar zu machen. Also es ist maximal barrierefrei, weil sprechen kann wirklich nahezu fast jeder. Und wir heben halt eben auch die Sprachbarriere auf, gerade an den Stellen, wo es um sensible Daten geht, wo es auch um Informationen geht, die wichtig sind für die weitere Behandlung. Und wenn ich das in meiner Muttersprache erledigen kann, kann ich dem Arzt halt eben häufig sehr viel mehr Informationen geben, als ich das in einer anderen Situation wie bisher in den Kliniken machen kann. Gebärdensprache ist aktuell leider noch nicht umsetzbar für uns. Aber wir haben zum Beispiel auch Patientinnen gehabt, die erblindet sind, ja, und die halt eben an anderen Devices nicht zurechtkommen. Aber über Hören und Sprechen funktioniert das. Man kann auch Untertitel drunter legen, sodass man halt eben auch, wenn man zum Beispiel nicht so gut hören kann, dass man es halt eben mitlesen kann und da die Sprachbarriere halt eben auch nochmal mit überwinden kann. Es ist für Kliniken und Praxen geeignet, überall da, wo man halt eben medizinische Informationen erfasst. Wir können das an jeder Stelle machen. Notaufnahme ist so ein Punkt, der den meisten Druck hat, weil da ganz viele Patienten einströmen und auf wenig Personal treffen, die das in einer bestimmten Zeit halt eben auch dann bearbeiten müssen und die Patienten versorgen müssen. Wir können das aber an jeder anderen Stelle auch machen. Also wir können das zum Beispiel in Prämedikationsanamnesen machen. Wir können das für viele chronisch Erkrankte machen, für die Patienten, die elektiv in irgendwelche Sprechstunden kommen. Wir können den Fragebogen auch nach Hause schicken, dann kann man von zu Hause mit Sprache auf dem eigenen Mobiltelefon halt eben die Anamnese machen. Die Daten gehen in die Klinik zurück und werden dort halt eben direkt in den Systemen gespeichert. Das ist in der Hausarztpraxis denkbar. Ich setze das in meinen Radiologiepraxen ein, in den Umkleidekabinen. Und bevor die Patienten untersucht werden, werden sie in der Kabine nochmal befragt, warum sie jetzt wirklich genau da sind, weil die Information fehlt uns auf den Überweisungsscheinen häufig. Und ja, wir machen das als Infopoint. Wir machen stationäre Aufnahmen damit. Im Prinzip ist das überall da denkbar, wo Menschen miteinander sprechen, Dokumente ausgefüllt werden müssen. Und ja, das ist im Prinzip unser USP an der Stelle.
Ja, trotz all der Innovation fehlt es teilweise noch an vielen grundlegenden Dingen, beispielsweise was die Interoperabilität angeht. Nach wie vor gibt es eine sehr große Abhängigkeit von US-Konzernen und natürlich das Dauerthema fehlender Mehrwert und fehlende Nutzerfreundlichkeit. Gerade in der Pflege zeigt sich, wie groß die Lücke zwischen politischen Digitalisierungszielen und dem Alltag vieler Einrichtungen noch ist. Darüber habe ich mit dem Pflegeexperten Thomas Meissner gesprochen.
Ja, es sind viele Gesetze, es sind an vielen Stellen Baustellen. Allerdings muss man sagen, außer der Digitalisierung, die anderen Sachen sind seit langem bekannt, dass Änderungsbedarfe sein müssen. Das Krankenhausgesetz hätte schon lange passieren müssen. Eine Reform der Pflegeversicherung muss auch passieren. Wenn wir immer mehr Leute haben, die Leistungen in Anspruch nehmen und immer weniger Leute haben, die einzahlen, muss jeder normale Mensch darauf kommen, dass dann irgendwann eine Diskrepanz besteht zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Und die Hoffnung ist ja jetzt, dass man mit Digitalisierung Geld sparen kann?
Ja, ich finde, das ist der völlig falsche Ansatz. Die Digitalisierung muss zunächst mal sehr viel Transparenz in die Abläufe bringen. Digitalisierung muss Nachvollziehbarkeit haben und sie muss Erleichterungen haben für die beruflich Pflegenden, für Ärzte, für alle Berufsgruppen. Und zum Schluss muss es mehr Zeit für die Patienten geben.
Mhm. Ja, von Ärzteseite klingt es oft so, dass wenn man die ganzen tollen KI-Tools und so weiter hat, dass man dann einfach nur einen höheren Durchschlag an Versicherten hat, die dann durchs System geschoben werden.
Also ich glaube, dass es zum Schluss darum gehen muss, dass die KI Unterstützungsmaßnahmen und Empfehlungen gibt. Aber die Verantwortung bleibt bei der Profession, die gerade gefragt ist. Das ist egal, ob es ein Arzt, ein Physiotherapeut oder eine Pflegekraft ist. Die Verantwortung bleibt, aber die Unterstützung bei Entscheidungen, Prozesse transparent zu machen und 1, 2, 3 Ideen vorzuschlagen, das ist der Sinn von KI. Unabhängig davon glaube ich, dass in der Bevölkerung das Wort KI und Digitalisierung sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und jeder verstellt, steht was anderes drunter. Das ist wie Pflege, wenn Sie von Pflege sprechen, jeder hat eine andere Vorstellung. Also da müsste man differenziert hingucken, aber prinzipiell bleibt die Verantwortung bei demjenigen, der die KI einsetzt.
Mhm. Und wie ist das im Pflegebereich? Ich war jetzt auch auf der Altenpflegemesse letztes Jahr und ja, da irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich ein ganz anderes Publikum war und auch andere Aussteller dort unterwegs, also andere Schwerpunkte einfach. Aber ich habe gesehen, dass da schon sehr viel Richtung Pflegeassistenzsysteme, dass man auch ja, mit Sprachangabe dokumentieren kann. Und was gibt es da so, also was ist da der, ja, was sind so die besten Beispiele für eine?
Also wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann ist das zunächst mal einen analogen Prozess in einen digitalen zu überführen. Und diese digitalen Prozesse, da gibt es dann KI, die künstliche Intelligenz, da gibt es Robotik, da gibt es Assistenzsysteme, das muss man aufkleiden. Man muss es aber letztendlich von der Metaebene sehen. Die Grundvoraussetzung ist, dass wir alle Prozesse digitalisieren. Dass wir also das, was wir früher mit der Hand auf den Zettel geschrieben haben, jetzt in ein Smartphone, auf ein Tablet oder irgendwo hinschreiben, wo es dann eben sozusagen automatisiert weiterverarbeitet werden kann. Und dann können wir gucken, dass wir KI einsetzen, nämlich dass diese Daten bewertet werden und aus diesen Daten etwas entsteht. Das ist künstliche Intelligenz. Aber zunächst mal die Erfassung, das ist die Digitalisierung. Und wir haben in Deutschland, ich kann das für das Pflegeproblem sagen, noch ein großes Problem, was die Digitalisierung anbelangt, weil die Telematikinfrastruktur noch nicht funktioniert. Das heißt, wir haben einen Teppich ausgebreitet, den im Augenblick keiner nutzt. Woran liegt das? Weil Digitalisierung nicht erfahrbar ist. Wenn Sie das Beispiel eines Handys nehmen, meine Mutter wird 90. Der habe ich gesagt, wenn du dich nicht mit dem Handy beschäftigst, wirst du keine Bilder von deinen Enkeln und Urenkeln bekommen. Und dann hat sie es gemacht. Aber sie hatte Spaß dran, weil sie es erleben konnte. Vorher hat sie gesagt, ich bin zu alt, ich kann das nicht. Oh ja, habe ich gesagt, Mutti, du kannst das. Guckst dir das mal an. Und wenn das anwenderfreundlich ist, funktioniert es. Zurück zu unserem Thema. Die Digitalisierung ist in Deutschland noch nicht erlebbar für die Nutzer. Alle denken nur, nein, da kann was passieren. Da kommt Datenschutz, Cybersicherheit und so weiter und so fort. Zu kompliziert, dann stürzt das System ab, kein WLAN und so weiter. Da müssen wir anfangen. Und dann können wir uns über die anderen Sachen unterhalten.
In der Pflege gibt es ja auch viele ambulante Dienste und wirklich einen großen Bereich an allen möglichen Institutionen, die man anschließen müsste. Wie kriegt man das alles zusammen, dass das dann funktioniert?
Die Telematik-Infrastruktur ist das Netz. Das ist ausgebreitet, das müsste überall funktionieren. Das ist im Grunde, muss man sich das vorstellen, wie eine Plattform. Und ich gehe auf diese Plattform, weil ich Anbieter bin oder eine Profession bin. Und über diese Plattform kann ich kommunizieren. Da kommen also nur, wie ein geschlossenes System, die Leute rein, die man rauflässt. Das Problem ist, dass es die wenigsten im Moment nutzen. Also wenn Sie als Pflegedienst zum Beispiel so eine KIM-Adresse, so eine Mail-Adresse in diesem System haben und Sie merken, dass keiner aber Ihnen antwortet, dann macht das keinen Spaß. Und das haben wir im Augenblick. Die Ärzte nutzen es nicht, auch die Pflege nutzt es nicht, die Physiotherapien, die Krankenhäuser, auch die Krankenkassen haben ein Problem, das alles umzusetzen. Und deshalb ist es nicht erfahrbar für die Einrichtung und deshalb wird es nicht umgesetzt. Das ist natürlich, da beißt sich die Katze sozusagen in den Schwanz, weil wenn sie vorne was rausgeben, aber keinen Benefit kriegen, dann macht es keinen Sinn.
Obwohl KIM ja auch schon zumindest für Praxen verpflichtend ist.
Ja, so vieles verpflichtet in Deutschland, aber es macht keiner. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich das noch sagen darf, viele Umsetzungstermine sind pausenlos verschoben worden. Wir haben kaum einen Termin bei der Einführung, der wirklich gehalten worden ist. Da wird mal ein Vierteljahr verschoben, da wird ein ganzes Jahr geschoben und so weiter. Wenn Sie nur die elektronische häusliche Krankenpflegeverordnung sehen, die ist jetzt auf 28 verschoben worden. Naja, wissen Sie, es macht natürlich keinen Spaß, wenn Sie als Einrichtung investieren und dann wird gesagt, nee, ist nicht so schlimm, machen wir ein bisschen später. Also da wünschte ich mir mehr Ernsthaftigkeit und auch ein bisschen mehr Druck. Und natürlich zum Schluss auch, brauchen wir eine Finanzierung dafür.
Frau Wagen hat in ihrer Keynote zwar angekündigt, man will da nicht an der Digitalisierung sparen, aber klar hofft man mit Digitalisierung zu sparen, aber das ist ja aktuell noch nicht drin. Also man muss sehr viel mehr investieren erstmal damit.
Also natürlich bleibt ein bisschen immer bei den Unternehmen hängen. Aber Sie können nicht bei einer Transformation eines Gesamtgesundheitswesens in die Digitalisierung alles den Einrichtungen überhelfen. Zum Schluss zahlen es nämlich die Steuerzahler oder die Beitragszahler der Kranken- und Pflegekassen. Und insofern brauchen wir etwas für die investiven Kosten. Da gibt es Ansätze, Paragraph 8 zum Beispiel im SGB 11. Wir brauchen etwas für die laufenden Kosten. Und eigentlich brauchen wir auch ein bisschen Geld für Innovation. Also wir brauchen drei Blöcke. Und da würde ich sagen, der Satz, wir wollen daran nicht sparen, ist nett, klingt in der Bevölkerung gut, ist aber scheinbar doch nicht ernst gemeint. Denn aus unserer Sicht wird überall gespart und leider immer an den falschen Stellen.
Haben Sie denn eine Lösung, wie man allein dieses Kommunikationsthema in den Griff bekommen würde? Also dass es KIM oder der TI-Messenger oder was auch immer genutzt wird. Aber gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet?
Die gibt es schon. Es gibt ja auch Ansätze. Wir haben das Kompetenzzentrum beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Dieses Kompetenzzentrum ist aufgebaut wird und hat mit ganz wenigen hochkompetenten Mitarbeitern wirklich extrem viel geschafft. Aber die können auch nur bündeln und zusammenfassen. Die können ja nicht die Umsetzung rein definieren. Wir haben das Bundesministerium Gesundheit, wir haben die Gematik und wir haben den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Die sind sich zwar alle einig, die sagen auch alle, es funktioniert gut, aber in der Praxis kommt es nicht an. Und das hat was damit zu tun, weil oft die Gelder gefehlt haben. Jetzt muss man ehrlich sagen, auch in der Pflege hat die Zeit gefehlt. Viele Einrichtungen haben nicht die Nerven und nicht die Zeit und auch nicht das technische Verständnis. Also ich will immer nicht nur, die anderen sind dran schuld, sondern auch die Profession selber muss hier noch viel nachholen. Ja, und auch die Krankenkassen tun sich schwer, die umzustellen. Wir haben also, müssen Sie sich vorstellen, wir haben eine neue digitale Welt, aber wir haben noch alte Verordnungen, Gesetze und Richtlinien, die alle analoge Prozesse beschreiben. Zum Beispiel die Unterschrift des Patienten auf dem Formular der häuslichen Krankenpflege. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber solange die in der Verordnung steht, will jeder von mir, dass ich zum Patienten gehe, eine Unterschrift hole. Und kein normaler Mensch sagt mal, komm, wir lassen das jetzt, wir machen das. Das ist eben so ein bisschen deutsch, wenn ich das so ganz vorsichtig mal sagen darf. Da sind wir holen den digitalen Prozess im Moment als PDF auf dem Bildschirm, aber das ist noch keine Digitalisierung. Wir haben eine Menge zu tun und da bin ich ein Freund, dass man bei sich erstmal anfängt. Da muss die Profession bei sich anfangen, da müssen die Einrichtungen bei sich anfangen. Aber das müssen, wenn das alle machen, wäre das zum Beispiel gut. Wenn jeder bei sich vor der Haustür kehrt, müsste es insgesamt sauberer werden. Aber das muss dann wirklich jeder machen. Das müssen die Kassen machen, das muss Politik genauso machen. Und das muss natürlich auch die Industrie machen. Auch hier liegt eine große Verantwortung. Hier ist gerade im Ambulanten und in der Langzeitpflege über viele Jahre, wenn ich das so salopp sagen darf, geschlafen worden. Und jetzt haben wir Anforderungen an Softwaren, die so hoch sind, dass viele auch, die sich so kleine Softwaren gebastelt haben, nicht mehr hinterherkommen. Und da muss es jetzt Übergänge geben oder man muss sich entscheiden, dass man vom Markt geht.
Also Sie meinen jetzt speziell rückständige Praxisverwaltungssysteme zum Beispiel?
Praxisverwaltungssysteme, Softwareanbieter zum Beispiel. Sie müssen zum Beispiel, wenn Sie in die KIM wollen, eine Nachricht schicken wollen, das muss direkt aus der Software gehen. Bei vielen geht es aber gar nicht direkt. Sie sagen zwar direkt raus, Sie müssen aber 3-4 Klicke noch machen, weil eine andere Software hinten angehangen worden ist. Das ist nicht das, was wir wollen. Und wenn die Software nicht erlebbar sind, wenn die nicht Prozesse transparent machen, wenn die Software nicht dazu führen, dass wir eine Arbeitserleichterung haben, dann nutzt sie logischerweise keiner. Sie würden zu Hause nie einen Kochtopf nehmen, wenn sie wissen, da brennt immer alles an. Sie nehmen nur den Kochtopf, wo nicht anbrennt.
Was ist, wäre denn so die größte Stellschraube aus Ihrer Sicht, wo man jetzt kurzfristig noch was reißen könnte?
Ich glaube, jeder muss begreifen, dass wir um die Digitalisierung nicht drum herum kommen. Wir müssen uns jeder ernsthaft damit beschäftigen und wir müssen das wollen. Also das Fingerzeigen auf den anderen bringt nicht viel, aber es hilft, von der eigenen Unfähigkeit abzulenken. Und da müssen wir ehrlich sein. Und wenn wir das schaffen würden, ich glaube, dann wird es auch passieren. Wir müssen es jetzt tun. Wir müssen es einfach tun. Etwas bewegen beginnt mit dem ersten Schritt und der ist bei manchen geschafft und bei manchen noch nicht. Und da müssen auch Einrichtungen, die sagen, lass mich Ruhe mit sowas, die müssen lernen, du kommst nicht drum rum. Und sobald wir das durchbrochen haben, stehen die hinten dran, die hinten runterfallen, weil sie nicht mitmachen. Aber im Moment sind alle die belohnt, die nicht mitmachen, weil es das Mitmachen sich nicht lohnt. Und das ist der falsche Trend.
Weil sie auch Geld sparen, weil sie die Maßnahmen nicht umsetzen.
Mit dem Geld sparen bin ich vorsichtig. Weil ich finde immer, das sollte als Letztes bei rauskommen. Wenn wir Maßnahmen, Digitalisierung nur machen, um Geld zu sparen, dann verlieren wir das Eigentliche, was wir eigentlich erreichen wollen, aus dem Blickfeld. Nämlich, es geht um Patientenversorgung.
Man muss es ja auch mehr Erfolgserlebnisse noch geben.
Ja, aber nehmen Sie mal das Beispiel Dokumentation. Wir hatten jetzt hier gerade eine Session drin. Wenn Sie eine Wundversorgung machen und Sie haben so eine geeichte Brille auf, sage ich jetzt mal sehr salopp, und diese Brille macht Ihnen Vorschläge, wie die Wunde zu versorgen ist, weil die Wunde sofort analysiert. Und wenn das gleich dokumentiert ist, spart die Pflegekraft, das hinterher alles nochmal aufzuschreiben. Dann hat sie mehr Zeit, hinterher nochmal mit dem Patienten zu sprechen. Das ist der Effekt, den wir brauchen. Wenn das ganz zum Schluss, als letzte Konsequenz, auch noch ein paar Euro spart, dann ist das in Ordnung. Aber bitte nicht als Erstes wegen des Eurosparens, sondern als Erstes geht es darum, dass die Versorgung besser wird und nachvollziehbar, welche Prozessschritte wir gegangen sind. Das ist der eigentliche Sinn von Digitalisierung. Oder nehmen Sie ein Auto zum Beispiel. Wir haben heute so viele Assistenzsysteme in Autos. Die sind dazu da, dass das Fahren sicherer wird und nicht das Geld gespart wird. Das muss sicherer werden. Also es muss klar sein, was hier alles passiert. Wir müssen aber, das hatten wir am Anfang unseres Gespräches, die Verantwortung bleibt bei der Profession, die die KI oder die digitalen Produkte einsetzt. Also es wird nicht so sein, und das muss man definitiv sagen, dass alles nur noch über künstliche Intelligenz geht. Der Mensch wird immer das Sagen haben. Es gibt viele Prozesse, wo die künstliche Intelligenz viel mehr kann als wir. Aber das ist nur ein beratender und unterstützender Teil.
Das stimmt, das darf man nicht vergessen. Ja, vielen Dank.
Sehr gern.
Und bis zum nächsten Mal.